ARD. Nachdem wir uns ja aus guten Gründen in den letzten Ausgaben von Mediencross und Quer eher mit uns selbst, also den Medien in Deutschland und vor allen Dingen auch den Medien im Wahlkampf beschäftigt haben, werfen wir wieder mal einen Blick ins Ausland. Und dafür hat die ARD ja ihre Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten. Die arbeiten in rund 25 Studios überall auf der Welt. Das klingt, Katrin, ganz schön beeindruckend.
Das stimmt. Allerdings, bevor wir jetzt hier in Begeisterungsstürme verfallen, es ist ja so, dass die weltpolitischen Entwicklungen es auch für Medienhäuser wie die ARD es mit sich bringen, dass vieles an der Auslandsberichterstattung komplizierter, heikler, zum Teil auch gefährlicher wird. Da gibt es das Beispiel China, da war es auch schon in den vergangenen Jahren immer mal so, dass einige Korrespondenten auch der ARD keine Arbeitserlaubnis mehr gekriegt haben oder nur nach langer Wartezeit zum Beispiel.
Ja, und wir schauen mal ganz konkret auf Russland. Da gibt es nämlich durchaus in Moskau ein ARD-Studio und in dem sind auch immer noch ziemlich viele Leute am Arbeiten. Das sind zum Beispiel Kameraleute oder die Sekretariate, die Stringer, die also ja selbst aus Russland kommen und den Korrespondentinnen und Korrespondenten zuarbeiten und noch sicherlich ein paar andere Leute. Aber wenn man genau hinschaut, stellt man fest, Journalistinnen und Journalisten sind da eher Mangelware.
Die sind nämlich verteilt auf Köln und Tiflis in Georgien und da zuständig für die Berichterstattung für dieses ganze große Berichtsgebiet des Studios Moskau eigentlich. Von Russland über Weißrussland bis Armenien. Das alles passiert sozusagen aus Ausweichstudios. Das ist heute also unser Thema. Wie funktioniert aktuell die Berichterstattung über Russland, aber in Teilen zumindest nicht aus Russland für die ARD? Mein Name ist Katrin Aue. Herzlich willkommen.
Und ich bin Thomas Biemisdörfer.
Und wir haben uns einen Gast eingeladen, der die jüngsten Entwicklungen selbst miterlebt hat. Björn Blaschke, ARD-Korrespondent zurzeit in Tiflis. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank.
Es war vor einiger Zeit uns aufgefallen, dass, wenn Sie Beiträge geschickt haben, sie immer endeten mit Björn Blaschke zurzeit Tiflis. Und da haben wir uns gewundert. Wie genau ist das gekommen?
Naja, es gibt zwei Fälle, die dazu geführt haben, dass unsere Arbeitssituation jetzt so ist. Das ist einmal der Fall von Frank Eichmann und dann ist es mein Fall. Ich bin am schönen Valentinstag des vergangenen Jahres, am 14. Februar, auf einer Reise durch den fernen Osten Russlands in Birobidschan ausgestiegen. Das ist so eine kleine Provinz mit 140.000 Einwohnern, wie gesagt, im fernen Osten Russlands, kurz vor Wladiwostok, wenn man das so sagen will, 600 Kilometer davor. Da bin ich ausgestiegen und dann haben mich da drei FSB-Beamte, also die des Inlandsgeheimdienstes, festgenommen. Und um es kurz zu machen, ich bin dann über Nacht angeklagt worden wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte. Aufgrund eines Tweets, den ich aus Kenia im Sommer 2022 mal geschickt hatte, zitierend einen Mann der Deutschen Welthungerhilfe, der da gesagt hat, dass der Krieg in der Ukraine auch zu Hungersnöten in Ostafrika führt. Das, wie gesagt, wurde mir als Diskreditierung der russischen Streitkräfte ausgelegt. Und dann bin ich am folgenden Tag, am 15. Februar, vor Gericht gestellt worden und sofort verurteilt worden, eben wegen dieses Vorwurfes. Ich bin dann relativ schnell nach Moskau zurückgekehrt, habe da meine Sachen geordnet und bin dann eine Woche später ausgereist, und zwar nach Tiflis. Auch aufgrund der Tatsache, dass mein Sender, wir in der ARD sind ja so aufgeteilt, dass die einzelnen Anstalten verschiedene Berichtsgebiete für die ARD haben. Der WDR ist zuständig für Russland und eben viele der GUS-Staaten, wie wir sie immer noch nennen, also der ehemaligen Sowjetunion. Da hat der Sender, also der WDR, gesagt, Björn, verlass mal lieber das Land. Da bin ich dann auch geblieben. Ich habe noch einmal meine Akkreditierung verlängert, aber dann gab es in Russland eine Medienkampagne, die mich dann eben auch getroffen hat. Und daraufhin hat der Sender dann gesagt, so, es reicht jetzt, es ist besser, du bist in Sicherheit und geh mal außer Landes. Und das ist jetzt auch so, ich bin in Russland sozusagen Krimineller, man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Eben wegen dieses Vorwurfs der Diskreditierung der russischen Streitkräfte. Und das verjährt auch erst im Mai, nämlich wenn ein Jahr vergangen ist, seit die Strafe, die da fällig geworden war, bezahlt wurde. Ein Jahr danach bin ich sozusagen straffrei wieder.
Das heißt, wir hatten auf einmal einen Hörfunkkollegen weniger im ARD-Studio Moskau. Zum Glück gab es da ja noch einen, nämlich den Frank Eichmann. Der war dann noch bis November in Moskau. Dann wurde er, in seinem Fall war es so, er wurde ausgewiesen. Was ist da genau passiert?
Bei Frank Eichmann war es so, dass dass es etwas harmloser war, weil geordneter. Es hatte einen Kollegen gegeben, einen russischen Kollegen, der in Berlin gearbeitet hat für den Perwei-Kanal. Das ist der erste Kanal in Russland. Dessen Aufenthaltsgenehmigung wurde nicht verlängert. Er hat auch nicht dagegen geklagt. Aber weil diese Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert wurde, musste er halt das Land verlassen. Das hat was damit zu tun, sagte die Migrationsbehörde, das ist ja Ländersache in Deutschland, dass er, möglicherweise eben auch diskreditierend, Deutschland diskreditierend berichtet hatte. Und wie das dann so ist in Russland, wird da spiegelbildlich reagiert. Es war ein Korrespondent des ersten russischen Kanals sowie ein Techniker. Und entsprechend wurde dann eben zu einem ähnlichen Medium, deutschen Medium, gesagt, ihr müsst jetzt zwei Leute außer Landes bringen. Also sie wurden zu persona non grata erklärt. Das waren eben Frank Eichmann und ein Cutter, der für die ARD in Moskau gearbeitet hat. Das heißt, das war relativ geordnet. Das lief nach diesem spiegelbildlichen Verfahren, wie das in Russland so üblich ist, ab. Das ist auch schon Kolleginnen vom ORF so gegangen und auch anderen Medienvertretern. Wenn etwas vorfällt, dann reagiert eben die russische Seite spiegelbildlich. Man hat von russischer Seite allerdings dann schwere Vorwürfe erhoben, die so nicht zutreffend waren. Also die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hatte mitgeteilt, dass das eine Vergeltungsmaßnahme sei, weil es ein Aufenthalts- und Arbeitsverbot gegeben habe für diesen russischen Sender, dass dieses Büro geschlossen werden müsste und so weiter und so fort. Das hat das Auswärtige Amt dann von sich gewiesen. Letztlich dürften auch russische Korrespondentinnen und Korrespondenten in Deutschland frei arbeiten, was man von Russland wahrscheinlich nicht so ohne weiteres sagen kann.
Stichwort arbeiten. Wie kann man denn jetzt eigentlich über Moskau berichten, wenn man gar nicht in Moskau ist?
Na, wie gesagt, wir haben ein sehr großes Büro nach wie vor, das der WDR auch aufrechterhalten will, eben weil wir wissen, dass wir eines Tages wieder nach Russland zurückkommen werden. Oder davon gehen wir zumindest aus. Darauf hoffen wir. Wir denken, dass wir letztlich den Kontakt zu Russinnen und Russen in Russland irgendwie halten müssen, weil es irgendwann eine Phase geben wird, in der man wieder ausführlicher spricht, in der eben normale Menschen, sage ich mal, miteinander irgendwie Kontakt haben werden. Also wir sagen, wir wollen einfach weiter aus Russland Berichte haben und deshalb ist dieses Büro noch da. Und deshalb haben wir täglich 2-3 Konferenzen, in denen wir alle uns zusammenschalten. Also die Korrespondenten, die Producer, die Techniker, die Kameraleute. Und in diesen Konferenzen überlegen wir, wie wir Themen umsetzen können. Und dann führen eben unsere Leute in Moskau Interviews für uns, die wir dann wiederum verarbeiten. Wir lesen natürlich relativ viel, also wir, die wir nicht in Russland sind, über das, was da passiert. Wir versuchen uns fit zu halten, was in politische Entwicklungen angeht. Wir unterhalten uns hier in Tiflis mit Russinnen und Russen. Ungefähr kommen hier nach Georgien im Jahr 1 Million Russen als Geschäftsleute, als Touristen und so weiter. Also man hat relativ engen Kontakt hier oder kann ihn haben zu Leuten aus Russland. Das ist die eine Sache, die wir haben. Und dann ist es so, dass wir natürlich innerhalb des Berichtsgebiets, das ja nicht nur Russland darstellt, sondern wozu eben auch Georgien gehört, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan und so weiter, dass wir auch da möglichst viel versuchen, unterwegs zu sein und mit Leuten zu reden, die eben auch aus Russland kommen. Jenseits der Themen, die uns interessieren, nationale Themen sozusagen, kasachische Themen oder armenische Themen, dass wir nicht nur die recherchieren, sondern eben auch versuchen, in Kontakt zu bleiben mit Russinnen und Russen.
Das klingt ganz so, als würden Sie das Beste draus machen. Was bleibt Ihnen auch anders? Die Frage ist nur trotzdem, Sie kennen ja den Alltag als Korrespondent direkt vor Ort. Also klar, nach Kasachstan können Sie weiterhin fahren, aber eben nicht nach Moskau und nicht nach Russland. Was genau ist das, was jetzt fehlt für Sie, um das zu erleben, worüber Sie ja eigentlich berichten?
Naja, ich glaube, das klingt so ein bisschen komisch, aber mir fehlt mittlerweile so ein bisschen das Gespür für das Land. Also man kriegt ja Stimmung mit, ohne dass man unbedingt mit Leuten direkt redet. Wenn ich mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn oder dem Bus in Moskau unterwegs war, habe ich ja immer so ein gewisses Gespür dafür gehabt, wie die Leute gerade ticken, welche Stimmungen sie haben. Oder wenn ich in den Supermarkt gegangen bin und gesehen habe, wie es Preisveränderungen gegeben hat zum Beispiel, wie die Leute auch damit umgegangen sind, das fehlt mir natürlich. Und das ist etwas, was ich dann immer wieder versuche, von den Kolleginnen und Kollegen, die in Moskau sind, herauszuspüren, wie sind deren Launen, wie sind deren Stimmungen, wie reagieren die auf welche politischen Entwicklungen. Das ist so ein bisschen das, was ich versuche zu machen. Der Kollege Eichmann, der nun ganz formal ausgewiesen worden ist, kann immer noch als Tourist nach Russland fahren und hat das jetzt auch jüngst wieder gemacht. Der hat diese Möglichkeit, dann eben als Tourist so ein bisschen die Dinge noch zu erspüren, auch wenn er dann da nicht arbeiten kann. Wir haben immer noch die Kollegin Ina Ruck, die bis Ende des Jahres das Studio geleitet hatte, die auch immer noch ihre Akkreditierung verlängert. Alle 3 Monate fliegt sie rüber, die bekommt das natürlich auch mit. Und jetzt der Kollege Norbert Hahn hat eine Sonderakkreditierung zu den Feierlichkeiten bekommen zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Der wird es auch machen können, aber mir wird dieses Gespür fehlen und das täglich mehr. Trotzdem versuche ich halt das Beste daraus zu machen, indem ich dann eben mit Leuten rede, die aus Russland stammen, um ja möglichst viel von dem mitzubekommen, was die Leute in Russland bewegt.
Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich das jetzt so höre, was Sie schildern, dass die russische Regierung die ARD ärgert, aber so ganz jetzt mit der ganz großen Keule noch nicht oder vielleicht auch nie zuschlagen wird. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Auslandskorrespondentinnen und Auslandskorrespondenten, ja sagen wir mal von anderen deutschen Medien und von anderen westlichen, wie man das früher so schön gesagt hat, sagen wir mal Studios von...
Nicht feindlich gesonnenen Medien, würde man in Russland sagen.
Nicht feindlich gesonnenen, ja, oder noch nicht
unfreundlichen.
Noch nicht
unfreundlichen. Die ja, sprechen immer von unfreundlichen.
Ja, gibt es da welche und wie ist es denn da so eigentlich?
Ja, also bei denen sieht es nicht ganz so aus wie bei uns. Also der Kollege vom ZDF ist nach wie vor dort. Es ist eine Kollegin von der SZ dort, eine von Spiegel. Michael Thumann von der Zeit reist noch regelmäßig rüber. Also es sind noch Leute aus den unfreundlichen Staaten dort, also unfreundliche Medienvertreterinnen und Vertreter. Aber es ist so, dass die natürlich auch immer damit rechnen, dass irgendwas passiert. Also wir berichten längst nicht über alle Vorfälle, wenn dann mal irgendwie ein Fotograf von einem Medium nachts Besuch bekommt zum Beispiel. Das sind dann Sachen, über die wir nicht berichten, weil wir gar nicht die Kolleginnen und Kollegen, die in Moskau sind, in Gefahr bringen wollen, indem wir da irgendwelche Themen aufbauschen. Und weil sich diese Dinge dann auch oft einfach, weil sie im Sand verlaufen. Also das zeitigt dann keine Konsequenzen. Aber die stehen auch zum Teil unter Druck. Man kann es, glaube ich, nicht anders sagen. Das ist ein. Man muss sich bei Russland vorstellen, ich habe früher auch in anderen Diktaturen gearbeitet, im Nahen Osten. Da war dann oft die Gefahr eher, dass man Opfer eines Bombenattentats wurde, weil man zur falschen Zeit am falschen Ort war. In Russland ist es umgekehrt. In Russland ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil die Behörden es so wollen. Es ist halt durchorganisiert, was Unterdrückung angeht. Also mein Fall, da war alles wirklich organisiert. Ich bin abgeholt worden vom FSB, ich bin formal richtig verhört worden, ich musste eine Anzeige entgegennehmen und gegenzeichnen, ich konnte dann im Hotel übernachten, musste dann am nächsten Tag pünktlich vor Gericht erscheinen. Die Richterin war eine höchst höfliche Person, die dann eben relativ schnell das Urteil verkündet hat. Man hat mir eine Übersetzerin beiseite gestellt und so weiter und so fort. Also formal ist alles richtig gelaufen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass die Richterin wusste, dass das alles Quatsch war, was sie gemacht hat. Aber sie hat eben diesem Uhrwerk Genüge getan. Sie war einfach ein Teil, ein Rädchen in diesem großen System und hat das halt alles mitgemacht. Und das ist alles dort sehr organisiert, während es in anderen Diktaturen anders abläuft.
Man darf ja schon aber auch nicht vergessen, dass es durchaus auch Fälle gab, die noch deutlich größere Schlagzeilen gemacht haben, sage ich mal, der Kollege, der Zeitungskollege Evan Gershkovich, genau, der saß ja. Über, wie lange saß er im Knast? Ich weiß nicht, musste freigetauscht werden, genau. Das ist ja schon auch etwas, was theoretisch immer über allen schwebt, oder?
Mir wurde damals nach meiner Verhaftung auch bedeutet, aus einschlägigen deutschen Einrichtungen, dass man damals auf der Suche war nach Leuten, die man eintauschen wollte, eben im Fall von, wie auch bei Evan Gershkovich. Damals hatte man gedacht, dass der Herr Nawalny noch eingetauscht werden könnte und da wollte man möglichst viele Pfunde haben und so weiter und so fort. Also das schwebt nicht nur über US-Amerikanern. Das ist momentan alles nicht klar zu überschauen, was da wie genau wohinter steckt. Warum mich das da erwischt hat, wissen wir bis heute nicht. Und entsprechend ist es so, dass man letztlich immer in diesem Wagen bleibt, in diesem Ungewissen. Und das bedeutet einen enormen Druck. Das ist das, was ich eben meinte. Also man kann in einem Kriegsgebiet arbeiten oder man kann in Russland arbeiten. Der Druck ist ein ähnlicher, aber hat andere Ursachen.
Na, das klingt für mich ein bisschen so, als wäre es nicht mehr so der Traumberuf, der Auslandskorrespondent doch für viele, viele Jahre war. Macht es noch Spaß?
Auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, keinen besseren Job als den. Also für mich ist Korrespondent eine eigene Lebensform und der gehöre ich irgendwie an.
Ja, dann hoffen wir, dass Sie das, Ihre Lebensform noch sehr lange ausleben können und danken für diese ja wirklich interessanten Informationen über diesen Blick hinter die ja, Berichterstattungskulisse und wie schwer es doch ist, momentan über Russland, aus Russland ist ja fast schon unmöglich, aber über Russland zu berichten.
Björn Blaschke war das, unser ARD-Korrespondent zurzeit, sage ich jetzt mal ganz offiziell, nur zurzeit in Tiflis. Herzlichen Dank.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.